Hallo und herzlich willkommen bei Pre-Shot, der Golf-Podcast. Wir hoffen, die heutige Folge gefällt euch. Und falls ihr Wünsche und Ideen habt oder vielleicht selbst mal in einer Folge dabei sein wollt, schreibt uns gerne auf Instagram. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Episode.
Servus Max, Episode 2 unseres Podcasts. Wo befindest du dich gerade?
Ja, servus Nick. Ich befinde mich wieder einmal in Berlin. Wetter ist heute auch echt sehr gut. Muss ich gerade nochmal aus dem Fenster gucken, weil gerade eben war es noch ein bisschen bewölkt, aber jetzt ist schön sonnig. Also geht es nachher vielleicht auch noch auf den Golfplatz.
Das ist sehr gut. Bei uns in Krefeld, also ich bin nach wie vor auch in Krefeld, ist das Wetter auch gerade ein wenig bewölkt, aber ich würde mal behaupten, gutes Golfwetter. Für die Zuhörer da draußen zumindest.
So sieht's aus.
So, wir haben letzte Folge viel über das Thema Routinen gesprochen. Ein Teil war davon auch, dass wir ein bisschen auf die Pre-Shot-Routine eingegangen sind. Allerdings wollten wir uns heute auf jeden Fall nochmal spezifisch auf das Thema stürzen. Ja, das heißt, heute geht's in dieser Folge um die Pre-Shot- als auch die Post-Shot-Routine. Grundsätzlich kann man sagen, Golf ist ein Sport, der neben der physischen Fähigkeit auch einfach mentale Stärke erfordert. Deswegen ist Pre-Shot-Routine oder Post-Shot-Routine auch eben wichtig und vielleicht auch eine effektive Methode, um die Spielstärke des jeweiligen Spielers zu stärken oder zu steigern. Wichtig, was man dazu sagen muss, ist, dass das Thema Pre-Shot und Post-Shot-Routine auf jeden Spieler individuell abgestimmt sein muss. Vielleicht startest du mal aus der Spielersicht mit dem Thema Pre-Shot.
Ja, sehr gerne. Also schon mal vorweg, es gibt natürlich jetzt keinen richtigen Weg und keinen falschen Weg, was das anbelangt, wie du schon gesagt hast. Also jeder muss da so seinen eigenen Weg finden und das auch finden, was er mag und was er nicht mag, weil es gibt auch Menschen, die das, das machen halt alle unterschiedlich. Und wenn man das auch im Fernsehen sieht, da sieht man es ja auch teilweise, dass die anderen Pros da mal ein bisschen länger brauchen, der eine braucht gar nicht so lange. Und das ist halt individuell auch angepasst, ist auf die Stärken und auf die Schwächen, die ein Spieler halt auch hat. Und bei mir ist es halt so, dass ich, also jetzt, ich nehme jetzt mal einfach mich als Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Platz stehe, da gehe ich natürlich auch jetzt zum Beispiel der Pre-Shot-Routine, gehe ich viele Dinge, arbeite ich ab. Und zum einen ist es jetzt, also je nachdem, wo ich mich befinde, ich nehme jetzt mal die Situation, ich bin, habe den Drive schon erledigt, liege auf dem Fairway, dann gucke ich natürlich als erstes mal, wie weit habe ich denn? Bei uns ist das ja so, wir müssen das immer mit den Büchern machen. Wir haben die Birdie-Books, wo wir dann gucken, wo liegt unser Ball, müssen wir die Punkte auf dem Fairway suchen oder vielleicht auch einen Baum, der gekennzeichnet ist, und gehen dann von dort die Schritte ab, um unsere Distanz halt zur Fahne zu wissen. Das ist schon mal wichtigster Punkt Nummer eins, dass das viele Amateure auch oder auch ihr Zuhörer wahrscheinlich einfach so aus dem Gefühl raus macht. Ihr habt dann da einen Markierungspfosten, ja, der ist jetzt so grob 15 Meter weg, die Fahne, ja, steht Mitte grün, also weiß ich ungefähr, welchen Schläger ich nehmen sollte, aber was ja zu viel Handlungsspielraum führt auf jeden Fall. Also es ist natürlich sehr wichtig, dass man im Golfsport so genau wie möglich arbeitet, dass man solche Fehler halt rausnehmen kann. Weil wenn man weiß, okay, ich schlage den und den Schläger um die 120 Meter, aber ich weiß die genaue Distanz nicht, wie weit ich jetzt zum Loch habe und ich nehme den Schläger und der endet ab. Endet dann 15 Meter kurz, bringt einem das ja natürlich nicht weiter im Endeffekt und dann dadurch wird der Score jetzt auch nicht besser. Also das ist schon mal so der Punkt 1, den ich eingehe, wenn ich jetzt auf dem Platz bin und das ist so der erste Schritt, den ich nicht mache. Der zweite Schritt, das geht auch Hand in Hand, welchen Wind habe ich aktuell? Wir kriegen auch in unserem Birdie-Book immer so eine Wind-Map, nennt sich das, also es ist so ein Bild eingezeichnet, wo der ganze Golfplatz ist, dann zeichnet man sich am Tag, also jetzt in der Früh oder je nachdem, wann man startet, zeichnet man sich ein, wo der Wind jetzt heute herkommen soll. Das ist halt einer der wichtigsten Indikatoren, ob du jetzt heute irgendwie andere Schlägerwahlen auch vom Tee nimmst oder wie du gewisse Situationen spielst, ist halt wie gesagt echt wichtig, weil mit Wind zum Beispiel ein Eisen 9 bei mir geht so um die 150 Meter, aber wenn ich leichten Rückenwind habe, geht es halt so 155 bis 160 teilweise, wenn ich leichten Gegenwind habe, geht es halt auch mal so 5 bis 10 bis 15 Meter teilweise kürzer. Also Gegenwind wirkt sich immer mehr aus als Rückenwind, das muss man auch wissen. Solche kleinen Dinge, die muss man halt alle berücksichtigen. Was halt die Schlägerwahl anbetrifft, was also vom Tee oder auch ins Grün rein, das sind halt wichtige Punkte, die ich zum Beispiel mitgeben kann. Dann Punkt Nummer 3, was ich mir immer anschaue, wie ist die Temperatur? Also wie warm soll es heute werden? Und was natürlich auch wichtig ist, ist die Tageszeit. Spiele ich jetzt am Morgen oder spiele ich am Nachmittag, wo es natürlich am Nachmittag immer ein bisschen wärmer ist? Am Morgen die Temperatur ist immer ein bisschen kühler. Und das macht auch, obwohl die meisten Leute das vielleicht nicht glauben werden, macht einen riesen Unterschied. Natürlich einerseits vom Körper und andererseits vom ganzen Equipment, der Ball, und auch natürlich die Luftdicke, die sich verändert. Ob der Ball jetzt dann weiter fliegt oder ein bisschen kürzer fliegt, das beeinträchtigt natürlich auch die ganze Schlägerwahl. Dann der nächste Punkt wäre, dass man schaut, okay, regnet es heute vielleicht? Ist der Platz generell eher in einem nassen Zustand? Oder würde ich jetzt sagen, heute ist der Platz im normalen Zustand, das ist nicht zu nass, aber auch nicht zu trocken? Oder ist der Platz sehr trocken? Weil das bedarf natürlich auch immer so ein bisschen, dann Platzstrategie noch mit dazu. Wenn du jetzt heute eher einen nassen Platz hast, dann muss man natürlich eher davon ausgehen, dass der Ball jetzt auf dem Fairway nicht so viel rollt. Das heißt, ich müsste vielleicht auch mal ins Grün längeren Schläger schlagen, weil manchmal kennt man es ja auch, auf ein paar 5, wenn man das nicht so ganz erreichen kann oder auch gewisse andere Schläge, wenn die Fahne kurz steht, dann lässt man den Ball kurz vorm Grün aufkommen, aber wenn es nass ist, ist das ja nicht möglich, weil der Ball dann sofort stecken bleibt, oder wenn es zu trocken ist, schießt der Ball hinten hinaus. Das sind auch so kleine Tipps, die ich mitgeben kann, wo ich jetzt sage, das muss ich auch bei jedem Schlag im Endeffekt immer mit einbeziehen. Natürlich weiß man das vor der Runde, okay, heute ist eher nass, heute ist eher trocken oder heute sind Normalbedingungen, die herrschen. Und dann, was auch ganz wichtig ist, die körperliche Verfassung. Also es ist jeden Tag, natürlich fühlt man sich anders. Jeden Tag trifft man den Ball anders. Und das ist auch, würde ich sagen, einer der wichtigsten Faktoren. Also bei uns schwankt es auch, was es anbelangt, jetzt die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Heute treffe ich den Ball halt nicht so sauber, wie ich ihn gestern getroffen habe. Das ist halt sehr wichtig. Also ich habe mir jetzt letztens auch nochmal von Scotty Scheffler ein Video angeschaut. Also wenn man im Fernsehen schaut, er hat immer so um die knapp 180 Ballspeed. Und dann sehe ich halt bei Trackman, wie sie ein paar Werte von ihm auf dem Platz aufgenommen haben. Und zwar auch am Morgen. Und dann steht er da halt mit 171 Meilen Ballspeed nur noch auf dem Tee, was halt 9 Meilen machen, einen riesen Unterschied. Also es sind auf jeden Fall ein paar Meter, die dadurch verloren gehen. Aber die meisten Menschen denken, okay, ich stehe morgens auf dem Platz, habe die Schlägerkopfgeschwindigkeit, schlag den Ball so und so weit und nachmittags genau das Gleiche. Und da kann ich euch Zuhörern halt einfach nur mitgeben, dass man solche Variablen einfach raus oder so gut wie es geht rausnimmt.
Ja, jetzt sprichst du das Thema Veränderung der Distanzen oder Ballgeschwindigkeiten an. Da gibt es ja bestimmt noch ein paar andere Faktoren, die du nennen kannst für die Zuhörer da draußen, die das Ganze beeinflussen.
Ja, also natürlich gibt es noch ein paar andere Faktoren, die jetzt beeinflussen, wie weit der Ball geht oder was man mit dem Ball machen möchte. Also zum Beispiel Balllage ist ein Riesenfaktor auch. Unter anderem, also man muss sich die Balllage genau anschauen. Das hat auch einer meiner Coaches wirklich sehr gut gesagt, der Ian Holloway. Balllage ist so wichtig, vor allem im kurzen Spiel ist so wichtig, weil der Ball natürlich komplett anders reagiert. Also hast du im Rough eine Balllage, die echt schlecht ist, kommt der Ball teilweise bis gar nicht raus. Und natürlich kann man das auch alles messen, wenn man einen Trackman hat. Aber ich gehe jetzt natürlich nicht davon aus, dass die ganzen Zuhörer auch einen Trackman haben, sondern einfach meistens entweder einen Laser oder die Uhr, die am Handgelenk ist. Deswegen ist das das einfachste Mittel, um sich vielleicht auch einen Indikator zu geben. Kann der Ball weit gehen? Kann der Ball kurz gehen? Und es ist natürlich auch viel Ausprobiererei. Ich meine, natürlich ist nicht jeder so gewandt und schaut sich auch mal Turniere an und guckt sich die Profis an und guckt sich an, wie die mit gewissen Situationen umgehen. Deswegen muss man halt auch ausprobieren, wie sehr oder wie viel Effekt es auf einen selbst hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine schlechte Balllage da ist, gibt es halt 2 bis 3 Faktoren, die jetzt entscheidend sind. Komme ich mit dem Schläger gut ran? Ist es eher eine Fliegerlage? Also das gibt es ja natürlich auch im Golfsport, dass wenn der Ball im Raff liegt und man hervorsehen kann, dass der Ball echt wenig Spin produziert, dass der Ball halt auch deutlich weitergeht, weil weniger Spin bedeutet halt auch natürlich, dass der Ball effektiv ein Stückchen weiter fliegt. Und mit weniger Spin, das heißt, er rollt dann auch noch mehr. Sowas muss man alles in Betracht ziehen. Wenn man auf dem Fairway liegt, ist es natürlich meistens so, dass die Balllage perfekt ist. Divid nehmen wir jetzt mal raus aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu erwähnen, weil da ist man schon genug bestraft, wenn man im Divid liegt und einen echt guten Drive gehauen hat. Ja, natürlich, dann kommt noch die Bunkerlage, Fairway-Bunker mit dazu oder auch Grünbunker. Es gibt natürlich auch im Grünbunker echt Lagen, wo man 1 bis 2 Blicke mal auf den Ball werfen sollte, wie der Ball liegt. Aber jetzt im Fairway-Bunker ist es natürlich auch so, dass der Ball nicht seine 100%ige Kraft, die du mit dem Schläger ausübst, verwerten kann, sondern dass immer ein gewisser Prozentsatz davon abgezogen wird. Und man jetzt sagen kann, dass, also ich nehme immer als Formel, dass ich so 5 bis 10 Meter kürzer rechne. Je nachdem natürlich auch, wie die Balllage ist, aber ich schätze jetzt mal, eine normale Balllage im Bunker ist für mich immer so 5 bis 10 Meter kürzer, weil ich einen Schläger auch tendenziell einen Ticken kürzer greife und jetzt nicht so voll schwingen kann, weil der Stand ja auch ein bisschen beeinträchtigt ist. Also das sind halt alles so Punkte, die man leider ein bisschen bei den Zuhörern vermisst, dass das halt alles einfach so auf die leichte Schulter genommen wird. Man geht hin, schlägt einfach drauf, guckt sich jetzt die Situation nicht so genau an und macht dann halt einfach oder führt einfach den Schlag aus.
Also ich hoffe mal, dass wir das nicht bei allen Zuhörern vermissen. Wir können das natürlich jetzt nicht so beurteilen. Grundsätzlich ist es so, dass, was ich so als Golftrainer mitbekomme da draußen, man vermisst es schon bei sehr, sehr vielen Spielern. Also man erkennt gar nicht, dass sie in diese Situation reingehen beziehungsweise die Situation analysieren, wie du sie gerade erklärt hast. Das findet da draußen deutlich zu wenig statt.
Ja, das ist Fakt. Natürlich ist es jetzt auch all diese Punkte, die ich hier angehe, das sind meine Herangehensweisen an einen Schlag. Ich sage jetzt nicht, dass ihr da draußen das 1:1 übernehmen sollt. Das ist bei bestem Willen, das wäre viel zu viel. Und da würde man wahrscheinlich auch auf kurz oder lang sich oder ein bisschen den Spaß auch daran verlieren, was man macht. Also deswegen sucht euch 1-2 Punkte raus, die euch gefallen und dann macht es vor jedem Schlag.
Genau. Deswegen, wir haben auch gesagt vorweg, das ist ein Thema, das muss jeder Golfspieler für sich individuell gestalten. Ich glaube, einfach durch die Punkte, die wir jetzt genannt haben, ich kann die Punkte auch einfach nochmal runterbrechen, dass man so einen kleinen Leitfaden hat, worum es beim Pre-Shot geht. Grundsätzlich hast du eigentlich alles wiedergegeben. Es geht ganz klar darum, welche Ausgangssituation finde ich vor. Dann geht es darum, die Strategie und Planung, wie soll mein Schlag aussehen, inklusive der Visualisierung. Und dann geht es eigentlich schon um den Schlag an sich. Das heißt, Ausrichtung kommt, der Probeschwung kommt und die Schlagdurchführung. Ja, wichtig ist, das Thema Zeitmanagement spielt da auch einfach eine Rolle. Wir haben für den Golfschlag je nach Regelwerk eine ganz klare Zeitvorgabe. Das heißt, ich muss in dieser Zeitvorgabe schauen, dass ich diese Routine einfach abrufen kann. Bis hin zur Schlagdurchführung. So, und ich glaube, je öfter ein Spieler diese Routine, also diese Pre-Shot-Routine durchgeht, desto wiederholbarer und sicherer wird diese auch und desto routinierter arbeitet man auch mit dem Zeitmanagement.
Auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir hat sich das ja auch nicht irgendwie so entwickelt, sondern man probiert etwas aus auf der Range, weil auf der Range, da können Fehler passieren, da dürfen Fehler passieren. Das ist auch genau der Platz oder der Ort, damit die Fehler passieren. Und da, das ist auch echt ein guter Zeitpunkt, um Sachen auszutesten und auszuprobieren. Deswegen kann man alles Mögliche mal mitnehmen, ob es dann hilft oder nicht, sei dahingestellt. Das ist wieder Spieler- oder typabhängig. Und dann geht man halt mal raus auf den Platz und muss halt leider mal in den sauren Apfel beißen und testet halt alles so ein bisschen aus. Wie klappt das? Vielleicht nimmt man sich auch mal eine Stoppuhr mit, um auch mal selbst so ein kleines Bild zu bekommen. Oder gibt dem Mitspieler die Stoppuhr kurz in die Hand und sagt, hier, time mich mal kurz, dass ich ungefähr weiß, wie lange ich brauche, dass ich gewisse Dinge vielleicht verkürzen kann oder auch ein paar Dinge vielleicht noch anpassen kann, damit ich für mich so einen guten Rhythmus bei jedem Schlag halt finden kann.
Ja, absolut. Da fällt mir direkt ein Thema zu ein. Was ich so mitbekomme, ist ganz viel, dass die Leute da draußen, beziehungsweise die Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, diese Situation der Pre-Shot-Routine auch irgendwie scheuen auf dem Platz. Angenommen, die spielen ein Turnier, dann ist es meistens so, dass die Spieler auch sich nicht trauen, aufgrund der Flight-Konstellation, ob sie jetzt im Dreier-Flight oder Vierer-Flight spielen, um Rücksicht auf ihre Mitspieler zu nehmen, eben nicht eine ausreichende Routine oder eine Pre-Shot-Routine stattfinden lassen. Dass sie die Routine einfach nicht auf dem Platz im Turnier durchgehen, weil sie Angst haben, ihren Mitspieler damit zu stören. Das heißt, sie denken sich, okay, die 40 Sekunden nehme ich mir jetzt nicht, weil ich, wenn ich das bei jedem Schlag machen würde, was ja nicht mehr erforderlich ist. Das heißt, man wird durch die Wiederholbarkeit dieser Pre-Shot-Routine, wird man ja auch schneller in den einzelnen Abläufen. Ja, das heißt, im Short Game braucht der Spieler vielleicht nicht so lange wie vielleicht auf der T-Box, ja. Aber um aufs Thema zurückzukommen, viele scheuen diese Pre-Shot-Routine, weil sie Angst haben, den Mitspieler damit zu stören.
Ja, genau. Und das müssen die meisten vielleicht auch so ein bisschen aus ihrem Kopf rauskriegen. Ich glaube, dass die meisten Mitspieler natürlich einen super Spielfluss wollen. Da bin ich auch jemand, der da wirklich sein Wort auch immer auf der Tour für einlegt, dass jetzt nicht alle Spieler immer eine Minute brauchen, um einen Schlag auszuführen oder teilweise länger. Aber je häufiger man es macht, wie du schon gesagt hast, desto flüssiger wird es, desto eingespielter wird es. Und dann braucht man auch am Ende, wenn man jetzt nicht 45 Punkte abgehen muss, um einen Schlag auszuführen, braucht man doch am Ende jetzt nicht über 40 Sekunden. Meine Benchmark ist immer 40 Sekunden. Das sollte für mich machbar sein mit allen Punkten, die ich habe. Und das ist so der Maßstab, den ich halt immer suche, ob das all das, was ich jetzt gesagt habe, ob das in 40 Sekunden hinhaut und dann einen Schlag ausführen.
Ja, vielleicht kannst du einfach noch mal was dazu sagen, die einzelnen Spielbereiche. Ja, ich glaube, dass deine Pre-Shot-Routine sich auch verändert im Vergleich T-Box und vielleicht ein Fairway-Schlag oder ein Grünschlag, ja, im Vergleich zu einem Short-Game oder einem Putt, ja. Ich glaube, dass da deutliche Unterschiede zu erkennen sind.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt auf dem Tee stehe, würde ich sagen, dass meine Zeit, die ich brauche, mit am kürzesten ist, weil du hast eine Situation gegeben, wo du nicht die Balllage analysieren musst. Die Balllage ist immer da. Also du tiest den Ball entweder auf mit dem Driver oder vielleicht auch mit dem Eisen. Und da brauchst du jetzt nicht die Balllage analysieren, da fällt ein kompletter Punkt weg. Natürlich schaust du dir den Wind an, die Distanz an und alles Mögliche, wo du den Ball hinschlagen möchtest. Aber da fällt ein Punkt schon mal weg. Deswegen würde ich sagen, vom Tee ist die Gesamtzeit schon mal ein bisschen kürzer. Ich kann das jetzt nicht in Sekunden sagen, aber da brauche ich jetzt nicht so lange. Auf dem Fairway würde ich auch tendenziell eher sagen, dass ich ein Spieler bin, der da wenig Faxen macht und einfach dann schnell sich alles raussucht, was er braucht in der Situation. Es gibt auch gewisse Dinge, die ich dann mal sein lasse. Das ist halt ganz situationsbedingt. Und da würde ich auch sagen, dass ich da tendenziell deutlich unter den 40 Sekunden bin, die man da braucht. Und im kurzen Spiel bin ich eher so der Mensch, der sich da ein bisschen mehr Zeit lässt, die Lage analysiert und da halt dann gegebenenfalls auch mal ein paar Sekunden, also jetzt nicht mehr als 40 Sekunden, aber ein paar Sekunden genauer nochmal hinschaut, was habe ich hier, mit welchem Endprodukt muss ich hier arbeiten aus meinem letzten Schlag. Und da würde ich sagen, brauche ich die längste Zeit, um einen Schlag auszuführen.
Ja, das hätte ich jetzt auch so gesehen. Grundsätzlich ist es auch so, dass wenn du am Abschlag, hast du gesagt, die Balllage ist klar, Fairway auch. Also wir wollen aufs Fairway, damit wir eben diese klare Balllage bekommen. Ja? Das ist das Ziel des Abschlages, dass wir eben den Ball in eine Situation bringen, die wir gut einordnen können und in der wir uns wohlfühlen. Und Situationen wie Rough und Short Game, glaube ich, sind einfach Faktoren. Da ist Umstellungsfähigkeit gefragt, Anpassungsfähigkeit gefragt. Da muss man einfach die Situation besser analysieren, ja, und sich auch vielleicht mehr Zeit nehmen. Vor allen Dingen auch im Short Game, was du gesagt hast, ich muss die Grünsituation, das heißt, da, wo ich meinen Ball landen lassen möchte, muss ich analysieren. Ja? Also beim Putten mit, wie ist die Grünbeschaffenheit? Bei euch Spielern geht es auf der Tour viel auch um Grain. Ja? Grundsätzlich um Breaks lesen. Ja? Das erfordert einfach einen Ticken mehr Zeit, als wenn ich jetzt auf der Teebox oder auf dem Fairway liege.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt nochmal für die Zuhörer. Grain ist bei uns auf der Tour, also es findet man auch teilweise in Deutschland, es ist die Wuchsrichtung des Grases. Das heißt, die Grüns werden ja gewässert und das heißt, das Wasser fließt ja auch in eine gewisse Richtung. Das ist auch nicht immer breakbedingt. Es kann auch mal teilweise gegen den Break so ein bisschen sein. Und das heißt, die Grashelme auf dem Grün sind geneigt in eine Richtung. Das beeinflusst den Ball beim Putten. Das heißt, in häufigen Fällen jetzt in Europa oder in Deutschland sieht man das nicht so wirklich, aber jetzt wenn man nach Dubai fliegt, die haben super viel Grain auf den Grüns. Das ist auch eine Art des Grases, die das eher bezweckt dort. Und das sind halt auch so Faktoren, die bei uns halt mit einspielen. Ob der Grain jetzt von links nach rechts ist, ob er helfend ist, ob er in dich rein ist. Das heißt, dass der Ball langsamer wird, weil er ja gegen den Widerstand mehr arbeiten muss. Also Faktoren. Nur kurze Erklärung, was jetzt Grain ist, weil ich glaube nicht, dass die meisten Leute sich darunter was vorstellen können.
Ja, das war nochmal gut, dass du es erklärt hast. Ich glaube, zum Thema Pre-Shot-Routine haben wir eigentlich alles gesagt und alles abgedeckt. Mhm, ich hoffe, dass genau. Die Zuhörer sich viele hilfreiche Informationen rausziehen können und ihre individuelle Pre-Shot-Routine sich antrainieren können oder aneignen können. Das führt uns zum nächsten Thema, die sogenannte Post-Shot-Routine. Da kannst du uns bestimmt was zu sagen, Max.
Ja, da kann ich sogar relativ viel zu sagen. Aber wir machen es heute in einem Rahmen, wo es noch aushaltbar ist. also Post-Shot-Routine ist, wie es schon sagt, nach dem Schlag. Da gibt es ja auch etliche Beispiele, sei es Tiger Woods, der da wirklich auch viele, viele Sachen von sich preisgegeben hat, die er so während seiner Karriere, oder er ist ja immer noch am Spielen, aber seiner aktiven, guten Karriere jetzt dann gemacht hat. Und für ihn war es halt immer wichtig, dass kurz bevor er am nächsten Schlag oder Ball angekommen ist, dass alle Gedanken vom vorherigen Schlag verloren gegangen sind. Das ist auch wirklich ein sehr guter Tipp, den man immer nutzen kann im Golfsport. Bei mir ist es so, dass ich halt häufig nach einem Schlag immer erst so die Reflexion des Schlages mir anschaue. Das sind Themen wie habe ich den Ball getroffen? Habe ich ihn gut getroffen? Ich mache mir auch in meinem Yardage-Buch, also Birdie-Book, mache ich mir Notizen zu gewissen Schlägen, dass ich auch für spätere Situationen auch wieder aufgreifen kann. Wie habe ich den Ball getroffen? Habe ich ihn gut getroffen? Habe ich ihn nicht so gut getroffen? Wie weit ist der Ball geflogen? Das kann man natürlich dann erst später herausfinden, wenn man dann vor Ort ist, also am nächsten Schlag ist. Wie weit ist er geflogen? Wie weit ist er gerollt? dass ich das halt nutzen kann für weitere Schläge, weil es kommt ja schon mal häufig vor, dass man mal einen gleichen Schläger in der gleichen Situation, ähnliche Windrichtung braucht. Solche Sachen halt. Dann habe ich den Schlag gut geplant, also war er in der Situation gut geplant, habe ich mich gut gefühlt mit dem Schlag. All solche Sachen sind natürlich auch ein Faktor, wie ich den Schlag dann ausführe. Also es gibt natürlich auch Schläge, wo ich mich dann auf dem Platz auch mal nicht so wohl fühle, aber ich entscheide mich dann trotzdem, den Schlag zu machen. Auch wenn es jetzt nicht immer die richtige Entscheidung ist, aber dann dafür ist ja so eine Post-Shot-Routine auch da.
Ja, ich glaube, das Thema Post-Shot-Routine hat auch einfach viel mit Akzeptanz zu tun. Ja, das heißt, Akzeptanz des Schlagergebnisses. Das heißt, du bist schon drauf eingegangen, dass man viel reflektiert. Wie war der Treffmoment? Natürlich auch, wo ist der Ball hingegangen? War es ein guter Schlag oder war es ein schlechter Schlag? Auch viel auf die mentale Rolle bezogen. War es ein Schlag, der mir ein gutes Gefühl gibt? Das fängt schon bei T1 an. Ja, ist meistens für die meisten Leute auch mit der wichtigste Abschlag, einfach um schon mal herauszufinden, okay, starte ich die Golfrunde gut oder starte ich sie nicht so gut, gibt mir das ein gutes Gefühl, und da muss man halt eben in der Post-Shot-Routine, ja, ich sage Akzeptanz auf jeden Fall erlernen, ja, viele Leute regen sich schnell mal über irgendeinen Schlag auf und tragen ihn über die ganze Runde mit, ja, wie gesagt, Akzeptanz wichtig für die mentale Rolle und einfach ja, eine klare, funktionale Reflexion des Schlages, um einfach gut auf der Runde sich bewegen zu können und auch die nächsten Schläge zu planen.
Ja, so sieht's aus. Also ich meine, du hast es ja bei mir auch schon miterlebt. Du hast jetzt ja 2-3 Mal Caddy auch schon gemacht. Ja. Wir haben ja auch schon einige Runden miteinander gedreht. Ich würde sagen, bei der Akzeptanz kann ich mir auch wirklich noch, ja, viel ja, aneignen, sage ich jetzt mal. Sei es, dass wenn ich mal einen schlechten Schlag gemacht habe, dass ich da das nicht immer mit über die nächsten 1, 2, 3 Löcher noch mitschleppe. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch alles vollkommen in Ordnung, dass man sich auch aufregt und gewisse Emotionen rauslässt. Das muss auch sein. Also es wäre schlimmer, wenn ihr euch das oder in euch reinfresst. Und es nicht rauslasst, weil somit wird es auf jeden Fall ein schlechtes Ende für die Runde haben oder die darauffolgenden Schläge werden nicht mehr so gut. Deswegen lasst eure Emotionen raus in gewissem Maße und macht dann weiter mit dem nächsten Schlag.
Ja, wie auch bei der Pre-Shot-Routine, hier auch individuell. Ne? Jeder Spieler ist anders, ja, genau. Jeder Spieler reagiert anders, ja. Wichtig ist nur, dass eben Pre-Shot-Routine und Post-Shot-Routine einfach vielleicht in euer Spiel eingebaut werden, ja, um einfach eine effektive Methode zu haben, um sich auf dem Platz gut zu fühlen, ja, auch mal schlecht zu fühlen. Das ist alles mit dabei, hat der Max gerade schon gesagt. Ja, aber grundsätzlich geht es darum, dass ihr eure Spielstärke steigern könnt.
Genau.
Also grundsätzlich ist es so zum Thema Post-Shot-Routine, vielleicht abseits der Golfrunde. Jetzt hast du schon ein paar Themen angesprochen, die auf dem Golfplatz passieren. Wichtig ist ja, du hast gesagt, du machst dir Notizen zu deinen Schlägen. Ja, die wirst du ja auf der Runde nicht durchgehen. Das heißt, es wird viel nach der Runde noch gesprochen, vielleicht auch mit dem Trainer oder mit sich selber. Ja, da findet dann eine Post-Shot-Routine auf jeden Fall nach der Runde statt. Wichtig sind dann, dass die Faktoren, die man sich vielleicht vermerkt hat im Birdiebook oder die man vielleicht noch im Kopf hat, dass man die vielleicht angeht und sagt, okay, die Dinge haben mir nicht gepasst, die muss ich jetzt vielleicht noch in meinem Training einfach noch ein bisschen finalisieren beziehungsweise verbessern, ja, und auch in den nächsten Routinen vielleicht. Man kann ja auch die Pre-Shot-Routine reflektieren, ja, dass man da einfach mehr Wiederholbarkeit ja, erhält und ja, dort sich auch einfach steigert. Dafür ist auch die Post-Shot-Routine nach der Runde da, dass man vielleicht im eigenen Training und mit Trainer zusammen sich bessere Dinge erarbeitet und sich so steigern kann.
Ja, genau. Also da geht es ja auch wieder darum, ich meine, das sind jetzt meine Punkte, die ich so angehe. Da sind jetzt noch ein paar andere Sachen mit dabei, aber ich habe ja schon gesagt, das wird jetzt den Rahmen sprengen und wir wollen ja, dass die Leute auch noch Spaß haben am Golfspiel und nicht nur auf dem Platz stehen und sich 5000 Notizen aufschreiben und den Schlag gar nicht mehr ausführen können, weil sie so viele Gedanken haben. Deswegen nochmal, es ist meine Arbeit, die ich nach der Runde auch noch angehe. Und ihr könnt euch auch 1, 2, 3 Punkte raussuchen, was euch hilft. Und dann werdet ihr auch dadurch zum besseren Spieler.
Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass diese Abläufe, die hast du auf dem Golfplatz. Ja, die hast du auf dem Golfplatz nach der Golfrunde. Und die Abläufe dauern bei dir, auch wenn du jetzt sagst, die würden jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, das zur Erläuterung natürlich. Ja, aber diese Abläufe sind bei dir so routiniert und wiederholbar, dass du sie in kurzer Zeit auf dem Platz abspulen kannst, weil du sie einfach schon seit 10 Jahren machst, tagtäglich.
Ja, so sieht's aus. Ja, also nochmal, haben wir ja schon zu Genüge gesagt, also je häufiger ihr das macht, desto besser wird's, desto eingespielter wird's und desto leichter fällt euch das auch. Am Anfang ist es sicherlich ein sehr schweres Thema, deswegen macht euch lieber mehr Stichpunkte als zu wenig, dass ihr vielleicht gewisse Gedanken euch aufschreibt, wie ihr euch gefühlt habt, was ihr gefühlt habt in den Situationen vielleicht auch, damit ihr nach der Runde auch reflektieren könnt, okay, das hat mir was gebracht, das hat mir nichts gebracht, dann kann man das auch ganz schnell wieder rausstreichen und muss sich somit nicht länger mit diesen Gedanken oder mit diesen Situationen beschäftigen und dann ist euch auch mehr geholfen als ihr gedacht habt.
Ja, sehr schön. Ich glaube, wir konnten den Zuhörern viel da draußen mitgeben zu dem Thema.
Auf jeden Fall.
Ja, Max, abschließende Frage. Wie geht's für dich weiter? Ich hoffe, wir haben letzte Woche oder haben die Zuhörer erfahren, warum du aktuell nicht so präsent bist auf der Tour. Wie
genau.
Geht's dir?
Also, die Tendenz ist, dass es mir deutlich besser geht. Auch schon im Vergleich zu letzter Woche, es geht mir auf jeden Fall besser. Es sind halt immer noch so ein paar kleine Sachen, die jetzt sich noch einspielen müssen. Ist wie bei Pre- und Post-Shot-Routine hier. Aber gut, das sind Sachen, die hoffentlich jetzt in den nächsten paar Wochen sich das alles irgendwie regelt und wieder normalisiert. Und natürlich hoffe ich, dass ich immer noch meinen Start da in Abu Dhabi wahrnehmen kann. Also Stand aktuell ist es so, dass ich wahrscheinlich hinfliegen werde. Was jetzt in 2, 3 Wochen aussieht, kann ich noch nicht genau sagen, aber das ist jetzt natürlich auch erstmal noch Zukunftsmusik. Aber Stand aktuell ist, dass ich auf einem guten Weg bin, jetzt bald wieder zu starten. Natürlich habe ich jetzt schon den Start so ein bisschen verschlafen, sage ich jetzt mal so. Aber ja, ich bin trotzdem positiver Dinge, dass ich da wieder schnell Fuß fassen kann und auch mein hoffentlich gewohnt gutes Golf zeigen kann.
Ja, sehr gut. Ja, mein Eindruck auch. Du bist jetzt wieder täglich auf dem Golfplatz unterwegs und bereitest dich gut vor. Auf diesem Wege wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und dass du in Abu Dhabi mit voller Stärke auftiehen kannst.
Ja, danke dir. Hoffe ich natürlich auch. Und die Vorbereitung läuft, sagen wir es mal so. Die Vorbereitung läuft.
Gut, dann sind wir für heute mit dem Thema, was wir angesprochen haben, durch. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern da draußen einiges mitgeben und ja, wir warten auf euer Feedback und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich euch auch. Ihr könnt uns auch gerne auf der Pre-Shot-E-Mail Feedback schicken, nicht nur auf Instagram, sondern da könnt ihr uns auch gerne Feedback schicken, dass wir auf allen Medien bespielt werden oder natürlich auch, wenn ihr uns seht, sprecht uns an, sagt, das würde euch gefallen, das sind so ein paar Verbesserungswünsche, die wir haben und hoffen wir, dass euch in der Zukunft unser Podcast immer besser gefällt.
Ja. Max, schönen Tag, den Zuhörern schönen Tag, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.